Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz. Und auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast. Christian Heise, er ist Präsident und CEO der Hamburg Media School. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Christian, willkommen zu Off the Record. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Paul. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja. Christian, du bist im Moment CEO und Präsident und Kanzler sogar der Hamburg Media School. Also man kann schon sagen, irgendwie der Kopf der Universität im weitesten Sinne. Wahrscheinlich würdest du das jetzt abstreiten, aber ja. Ich glaube, wir lassen es mal so stehen. Und ich freue mich total, dass du hier bist und dass wir über ganz viel sprechen rund um das Thema künstliche Intelligenz in der Medienindustrie, aber eben auch im Hochschulkontext. Aber zuerst möchte ich dich eigentlich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
Gerne.
Ich würde gerne ein bisschen durch deine Bio springen.
Dann probieren wir das mal. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert, aber wir können ja mal gucken.
Ich bin mir ziemlich sicher. Du bist gebürtiger Berliner.
Ja, Ostberliner.
Ostberliner aus Köpenick.
Ja.
Und hast nach deinem Abitur ein Studium der Politikwissenschaften begonnen.
Genau. Also ich weiß gar nicht mehr genau, ob es Politik ist. Es war noch Magister. Ich glaube, Politik war eins der Fächer auf jeden Fall. Okay. Und da wurde aber ein Diplom Politikwissenschaftsstudium im Verlaufe der Studienzeit raus. Von daher stimmt das, ja.
Hattest du so ein Interesse für Politik oder was war so der Haupttreiber?
Ja, also wenn ich so ein bisschen zurückgucke, während man noch jünger ist, fragt man sich immer so, was die rote Linie sein könnte. So rückblickend ist das natürlich immer so ein bisschen einfacher. Und was mich schon sehr früh angefangen hat zu interessieren, war, wie Technologie Politik und Gesellschaft beeinflusst, beziehungsweise welche Wechselbeziehungen es gibt. Ich erzähle manchmal die Geschichte, dass ich tatsächlich mal eine Zeit lang ziemlich intensiv Counter-Strike gespielt habe. Mhm. Aber mich hat immer mehr als das Spielen interessiert, was da eigentlich passiert, also in dem sozialen Raum, der da entstanden ist und auch die Technologie hinter diesem Bildschirm, der vor mir stand und diesem Computer. Also ich habe recht früh, habe ich glaube ich angefangen, so ein kleiner Nerd zu sein, also mich da mir Gedanken zu machen, wie diese Technik funktioniert, mit der man so viel für damalige Verhältnisse machen konnte. Das war das irgendwie Pentium-Zeit, Intel-Pentium-Zeiten. Mhm. Und das hat mich sehr viel interessiert und das hat mich immer getrieben. Und das war so, glaube ich, so ein bisschen rückblickend der rote Faden. Und das hat mich tatsächlich auch interessiert, was das mit Gesellschaften und mit Politik macht. Und da war Politik ein Studiengang, der mir von einem Professor so vorgestellt wurde. Der hat gesagt, na, mit Politik kannst du alles, aber nichts richtig. Und das fand ich ganz interessant. Mhm.
Sozusagen.
Also Politikwissenschaften schon, nicht mit Politik.
Ja. Du hast ja im Prinzip alle Optionen offen gehalten, oder?
Ich habe mir alle Optionen offen gehalten und habe aber trotzdem gesehen, dass Politikwissenschaften ein analytischer Raum ist oder beziehungsweise eine Auseinandersetzung damit ist, wie Machtstrukturen und Organisationsstrukturen funktionieren. Und das hat mich sehr interessiert, vor allem vor dem Hintergrund von Technologien. Also meine Diplomarbeit ging auch um E-Democracy, das war damals ein Thema oder immer noch zum Teil, inwiefern partizipative Verfahren über elektronische Medien besser, anders, demokratischer konzipiert werden können, vor allem vor dem Hintergrund eines theoretischen politikwissenschaftlichen Konzepts der liberalen und republikanischen Bürgerschaft, als Bürgerschaftsmodell.
Du hast dann zwei Stationen, glaube ich, gehabt, wo du gearbeitet hast, ganz normal angestellt warst. Du warst bei der Zeit Online, warst auch bei der dpa,
ja,
und hast dich dann nochmal entschieden zu promovieren, richtig?
Ja. Also ich habe vorher schon immer irgendwie so ein bisschen gearbeitet. Ich habe schon während meines Abiturs habe ich eine kleine Firma gegründet, die mir meine Wochenenden finanzieren sollte. Die sich so mit IT-Lead-Management, IT-Infrastrukturen, vor allem so in Arztpraxen und ähnlichen Konstrukten auseinandergesetzt habe, immer schon so ein bisschen gearbeitet und auch diese Verbindung aus Technologie und jetzt nicht Gesellschaft in dem Fall, aber Technologie und Wirtschaft zu adressieren, auch um mein Nerdtum so ein bisschen zu feiern. Aber wie du beschrieben hast, genau, danach danach, nachdem mein Diplomstudium der Politikwissenschaften in Potsdam vorbei war, wurde ich damals von einem sehr, sehr guten Freund, den ich heute noch zu meinen Freunden zählen darf, gefragt, ob ich nicht interimstechnisch eine Position bei Zeit Online damals übernehmen möchte, für 3 Monate. Und daraus sind dann, glaube ich, 3,5 Jahre geworden. Also so gut hat das geklappt. Und bin danach zur Deutschen Presseagentur, aber schon mit dem Ziel, dann auch zu promovieren. Weil, und das ist vielleicht der Ursprung deiner Frage, ich nach meinem Politikwissenschaftsstudium nicht das Gefühl hatte, dass ich mit meiner Ausbildung in Anführungsstrichen fertig bin. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es fehlt noch was. Mhm. Und die Zeit bei der Zeit war insofern ziemlich prägend, dass ich so ein bisschen auch ein großes vermissten Gefühl oder so eine große Frage hatte, wie kann ich mich nochmal länger als eine Woche, einen Monat und ein Jahr mit einer Sache beschäftigen? Und da kam der Promotionsgedanke natürlich zum Tragen. Aber wie gesagt, initial war eigentlich der Punkt, ich hatte das Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausbildung.
Du hast ja dann in deiner Promotion etwas getan, was, glaube ich, zumindest zu der Zeit relativ einzigartig war. Du hast dich dafür entschieden, deine Promotion im öffentlichen Raum auch zu schreiben. Hast, glaube ich, sozusagen angefangen mit Word und dann später auf sozusagen GitHub als Technologie genutzt, um eigentlich mit der Welt zu teilen, was du da gerade so machst. Wie kamst du zu dieser Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt mal hier in the wild, dass alle zugucken können.
Genau, ich habe mich während meiner Zeit des Studiums und auch während meinen Anfangsjahren im Berufsleben immer schon stark in der digitalen Zivilgesellschaft engagiert. Ich habe sehr früh angefangen, auf diesem E-Democracy-Gedanken, also partizipative Verfahren über digitale Medien rumzuprobieren, mich in Vereinen zu engagieren, unter anderem bei der Open Knowledge Foundation. Und die Open Knowledge Foundation, vor allem der deutsche Ableger, hat sich sehr stark mit der Öffnung und Transparenz von Wissen beschäftigt, durfte die Organisation eine Zeit lang auch mit einem unfassbar tollen Vorstand mitleiten. Ist ein Ableger einer britischen Organisation gewesen hier in Deutschland. Sehr stark, sehr bekannt übrigens durch Frag den Staat. Das ist eins der Flaggschiff-Projekte. Haben aber auch viele andere tolle Projekte, die heute auch noch unfassbar erfolgreich laufen. Und im Rahmen dieses Gedankens von Technologie und Öffnung von Kommunikation kam dann der Gedanke natürlich, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, die auch zu öffnen. Mhm. Also Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation. Und darüber habe ich geschrieben und dann habe ich mir praktisch am Anfang schon die Frage gestellt, wenn ich mich mit Technologie auseinandersetze und mit der Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation, dann sollte ich auch practice what you preach like das auch machen. Und das war dann einer der 3 Bestandteile der Arbeit, auch tatsächlich so ein Selbstexperiment zu wagen. Ist es möglich, eine Doktorarbeit live im Internet zu schreiben? Das war so mal kurz zusammengefasst.
Wie hat sich das angefühlt, dass da auf einmal alle zugucken konnten?
Hatte ich überhaupt kein Störgefühl. Das war, ich habe schon recht früh angefangen, kein Störgefühl dabei zu haben, wenn ich etwas angefangen habe zu schreiben, nicht andere da auch drauf gucken zu lassen oder da mitschreiben zu lassen. Ich glaube, ja, es war definitiv vor meiner Doktorarbeit, da habe ich mit Kai Biermann von der Zeit bzw. Zeit Online, haben wir tatsächlich einen Text zusammengeschrieben, ich hoffe, ich rekapituliere das richtig, über die neue Webseite des Bundestags. Und diesen Text haben wir zusammen im Etherpad geschrieben. Also Etherpad war damals so ein, wenn man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Word-Dokument, wo alle mitschreiben können. Und das gemeinsam öffentlich zu tun. Und das war eigentlich so dann nur eine Verlängerung von solchen Aktionen, die davor häufiger stattgefunden haben. Ich habe immer schon mit großer Begeisterung kollaborativ an Dokumenten oder an Wissen mit anderen gearbeitet. Von daher war es eigentlich für mich ein völlig logischer Schritt, das bei meiner Doktorarbeit auch zu tun. Ich habe so ein bisschen die technischen und administrativen Hürden am Anfang unterschätzt. Aber diese Neugier, diese zu überwinden, und auch diese Neugier und dieses Interesse daran, diese Technologien auszureizen, auch die administrativen Rahmenbedingungen auszureizen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Überschneidung mit dem Podcast von Max Lederer. Das teilen wir, glaube ich, mehr als uns vielleicht beiden bewusst ist, das auszureizen. Und das war ein Grund dafür, die Doktorarbeit offen zu schreiben. Es gab noch viele andere Punkte. Ich habe danach auch so Checklisten erstellt oder versucht zusammenzufassen, was das mit mir gemacht hat, was das mit der Doktorarbeit gemacht hat. Aber das war so ein bisschen der Driver und ich habe das nie hinterfragt. Also es gab einen Punkt, wo ich es hinterfragt habe, aber das war ziemlich zum Ende.
Hat dir das auch geholfen oder eher geschadet, sage ich mal, in deinem Prozess, so ein Dokument auch dann zu Ende zu schreiben?
Total geholfen. Also einer der Sachen, die ich in der Doktorarbeit, glaube ich, nicht so, ich habe das erwähnt, aber nicht so vorangestellt habe, ist, ich glaube, ich hätte die Doktorarbeit nicht zu Ende geschrieben, wenn ich sie nicht offen geschrieben hätte, weil, jetzt kann man sich fragen, warum? Weil der soziale Druck aus meinem privaten Umfeld, die Doktorarbeit zu Ende zu führen, extrem hoch war. Also dadurch, dass ich zum Schluss fast, oder was heißt zum Schluss eigentlich so, ab einem gewissen Punkt aus technologischen Gründen dann auf GitHub geschrieben habe, beziehungsweise GitHub so ein bisschen das Backbone, also der die Technologie hinter der Doktorarbeit war, als Versioning-System, war es so, dass mein soziales Umfeld mich schon, ich möchte jetzt nicht sagen terrorisiert, aber mich schon verfolgt hat, wenn ich zwei Wochen lang mal nichts geschrieben habe.
Ja,
also dann gab es Anrufe nicht nur von meiner Mutter, sondern von meinen besten Freunden, die dann so meinen, Christian, gab es keinen Commit auf GitHub. Das haben selbst Leute gesagt, die sich mit GitHub dann noch nicht so auseinanderkannten. Und das hat schon dazu geführt, dass ich die zu Ende geführt habe. Ich glaube, sonst wäre ein gewisses Risiko gewesen, dass ich es nicht schaffe, diese 3 Jahre konstant an einem an einer Sache zu arbeiten, weil auch mir wird schnell langweilig.
Stichwort, dir wird schnell langweilig. Du hast dann nach der Promotionszeit relativ schnell wieder eine neue Station in deinem Lebenslauf begonnen, bist nämlich zu Google gewechselt.
Ja.
Wie kam das?
Ein alter Bekannter, glaube ich, aus meiner Zeit bei Holzbrink, beziehungsweise bei der Zeit, da haben wir, glaube ich, da haben wir uns kennengelernt, mit dem der Kontakt nie so wirklich abgebrochen ist, der heute auch noch bei Google ist, der auch kürzlich Geburtstag hatte, rief mich an und meinte, hey, Christian, mich hat hier so ein Franzose angerufen, das ist ein Kollege von mir, ich kenne ihn noch nicht so besonders gut. Ich weiß nicht genau, was der vorhat, aber es klingt irgendwie nach dir. Kann ich dich mal mit dem connecten? Und natürlich, ja klar, mach. Und das wurde dann mein erster Chef bei Google, Ludwig Blecher. Und die Aufgabe war tatsächlich recht neu in der Form für Google, einen Innovationsfonds bei Google aufzubauen für das europäische Nachrichtensystem, die digitale Transformation der europäischen Verlage mit 150 Millionen Euro zu unterstützen. Und das hat mich natürlich gereizt, also nicht nur für Google zu arbeiten, sondern eben tatsächlich auch diese Aufgabe, etwas Neues bei Google zu machen, was es in der Form vorher nicht gegeben hat. Und im Nachhinein, und das war mir recht früh auch schon klar, mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten, der mich auch schon sehr geprägt hat.
Ja.
Also mit dem, den ich vorhin angesprochen habe, mit dem dürfte ich dann später noch sehr viel zusammenarbeiten, aber auch mit Ludovic, also mit Ludovic Blecher, dem Chef vom DNI Fund, der das mit aufgebaut hat, mit einem sehr kleinen Team, sehr schnell. Also das, wie das bei Technologiekonzernen manchmal so ist, das Commitment, sowas zu machen, ist schneller da, als dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie man das umsetzt. Das war eine mega Erfahrung und hat mich sehr geprägt, auch nachhaltig.
Ich glaube, so das Verhältnis zwischen den Medienhäusern und Google ist ja durchaus ein ambivalentes, würde ich mal sagen.
Ja, mindestens.
Angespanntes.
Das hängt aber davon ab, wen man fragt, aber ja.
Wie hast du das in deiner Zeit wahrgenommen und was hat vielleicht auch euer Projekt da geholfen, um vielleicht auch Brücken zu bauen, Verhältnisse gut zu gestalten?
Ein Belief, so ein Glaube, der mich bis heute auch in meine jetzt aktuelle Arbeit verfolgt, ist, und dazu hat der DNI Fund, glaube ich, viel beigetragen, oder die DNI, also Digital News Initiative, der Vorgänger der GNI, die Google News Initiative ist, die es heute noch gibt, die mich bis heute noch trägt, ist, dass diese Initiative schon dazu beigetragen hat, dass alle am Tisch bleiben, die sich vielleicht nicht einig sind. Und ich glaube, dass das von unfassbarem Wert für Google, aber auch für die europäischen Verlage, Verleger und Verlegerinnen war, dass es diesen Raum gab, bei dem man nicht vor Kameras und nicht vor Mikrofonen darüber sprechen könnte, was ist eigentlich wirklich das Problem. Und ich glaube, dass die Fragestellung immer noch nicht beantwortet ist, dass es aber einen großen Schub vor allem für Google und für die Verlage gegeben hat, diesen Dialog fortzuführen. Und dafür war natürlich der Digital News Innovation Fund eine große Grundlage, die Bedarfe von beiden Seiten nochmal zu konkretisieren und die auch besser zu verstehen. Die sind bis heute, glaube ich, in vielen Fällen noch nicht geklärt. Und auch die kulturellen Unterschiede sind immer noch vielleicht einigen nicht ganz klar. Aber das war eine unfassbar wichtige und große Grundlage dafür, dass Google, muss man sagen, heute de facto eigentlich der letzte Player von diesen großen Plattformen ist, die immer noch, die man immer noch erreichen kann.
Also als Medienunternehmen.
Mit dem man sprechen kann. Ja.
Richtig. Vielleicht noch eine Frage dazu. Wie siehst du denn das gegenwärtig in der Entwicklung? Also auch Google hat sozusagen von der klassischen Suche eine ziemlich tiefgreifende Veränderung jetzt vollzogen mit den AI-Overviews, dass sie sozusagen auch auf ihren Seiten eben kurze, durch KI generierte Zusammenfassungen der Inhalte anbieten. Ich glaube, im Moment gilt noch, dass es den News-Bereich nicht berühren wird, aber man kann davon ausgehen, dass das höchstwahrscheinlich nicht für immer Bestand hat oder an manchen Stellen vielleicht auch nicht zu 100% so umgesetzt wird. Was ist da so dein Blick auf das Thema des Verhältnisses zwischen Medienhäusern und Google, auch jetzt, heute?
Ja, ich glaube, dass die Gemengelage immer viel komplexer ist, wie das immer so ist, als sie erscheint. Also ich glaube, der größere Impact auf Verlagshäuser in Europa von Google war nicht AI, der Launch von AI Overviews in Europa, und vorher hat das ja schon in anderen Märkten stattgefunden, bisher zumindest, sondern war das Abstrafen von Gutscheinportalen. Mhm. Also ich glaube, dass der, und da reden ja viel weniger drüber, dass das einen viel größeren Einfluss auf europäische Verlage hatte, die viel Geld damit verdient haben, als jetzt die Einführung von AI Overviews. Ich finde Niklas Thompson, der CEO von The Atlantic, der ja so ein tolles Format auf LinkedIn und vielleicht auch woanders hat. Ich sehe es immer nur auf LinkedIn, wo er sich so einem Thema widmet, glaube ich, am Tag oder so sogar, oder pro Woche, ich weiß es nicht mehr. Der hat das vor kurzem so zusammengefasst und der meinte, dass diese Entwicklung unausweichlich ist, die da stattfindet, aber dass die nicht dazu führen wird, dass von heute auf morgen sich das Geschäftsmodell von Verlagen auf der Google-Webseite verändern wird. Es wird ein schleichender Prozess sein und der ist auch absehbar, in welche Richtung der geht, aber im Gegensatz zu dem Abstrafen von Gutscheinportalen, was wirklich ein Switch war von einem Tag auf dem anderen, ist das ein Prozess, der gestaltbar ist. Und ich glaube, dass die Verlage gut beraten sind mit Google, aber auch mit den anderen Plattformen, sich Gedanken zu machen, welchen Einfluss das auf ihr größtenteils ausschließlich Reichweite getriebene Vermarktungsgeschäftsmodell hat. Und das, warum rede ich von Komplexität? Das hat ganz, ganz viele Fragestellungen, die nicht nur mit Google zu tun haben, nicht nur mit AI-Overviews zu tun haben, sondern damit zu tun haben, wie Verlage in Zukunft Geld verdienen können und auch in der Vergangenheit verdient haben. Also die meisten Verlage, bis auf die Zeitschriften, die kostenlos zur Verfügung stehen, haben ja mitnichten, das weiß ich auch aus meiner Zeit bei der Zeit, mitnichten ihr alleiniges Geld entweder mit Werbung, entweder mit dem Verkauf oder mit Kleinanzeigen verdienen, sondern es war ja immer eine Mischkalkulation. Ja. Und die auf einen neuen Deal einzustellen, ich glaube, dass Google AI Overviews weiter ausrollt, ist nur ein weiterer kleiner Meilenstein, der Verlage bewegen muss, sich Gedanken um ihr Reichweitengeschäftsmodell zu tragen. Und das meine ich jetzt null pro positiv für Google oder für die Verlage. Und Entschuldigung, noch eine Sache will ich dazu sagen, da kommen wir später bestimmt nochmal dazu. Aber es ist auch eine total spannende Situation, weil du hast das so nebenbei gesagt, aber dass Google AI Overviews eingeführt hat, ist ja auch eine Reaktion darauf, dass andere Marktteilnehmer, die für Google bisher keine große Konkurrenz gespielt haben, also bisher meinte ich in den letzten 10 Jahren, auf einmal da sind und Googles Geschäftsmodell wirklich gefährden. Also es ist unfassbar spannend zu beobachten, dass dieses sehr starke Geschäftsmodell von Google endlich mal sehr viel Konkurrenz bekommt. Das ist ein Novum, was meines Erachtens viel zu häufig in der Diskussion verkannt wird.
Absolut richtig, genau. Also ich glaube auch, ein Teil dessen der Erklärung ist, warum eben diese AI-Overviews eingeführt wurden, dass eben dort ein neues Paradigma auf den Markt gekommen ist, was sozusagen das klassische Suchparadigma schon sehr stark disruptiert.
Und damit den Deal zwischen den Verlagen und Google, ja.
Richtig, genau.
Inhalte gegen Reichweite.
Lass uns gerne da gleich noch weiter drüber sprechen, aber zuerst noch dich zu Ende ordentlich vorstellen.
Wo sind wir denn jetzt gerade? In welchem Jahr?
Also wir sind jetzt natürlich mitten in deiner Zeit bei Google, und die jetzt ja in diesem Jahr zu Ende ging.
Ja, letzten Jahr.
Ende des letzten Jahres. Mit dem Abschluss des letzten Jahres?
Ja, mit Dezember? Tatsächlich ja? Mit zum Ende des letzten Jahres. Also es war okay, also
zum 01.01.25 genau, hast du jetzt richtig einen neuen Beruf und ja, du bist, ja, habe ich eben schon gesagt, der Kopf, der Hauptverantwortliche,
ich bin einer,
der das Boot steuern darf, der Hamburg Media School.
Ich bin einer der Mitarbeiter einer unfassbar großartigen Organisation, die Hamburg Media School heißt, genau.
So. Du bist jetzt in deinem sechsten Monat.
Ja.
Was ist dein Fazit?
Boah. Mein Fazit ist, ich bräuchte mal eine Woche und eine weiße Wand, um über mein Fazit nachzudenken.
Okay.
Aber ich bereue den Schritt mitnichten. Im Gegenteil, ich bin dankbar, dass ich das Vertrauen und die Möglichkeit bekommen habe, in einem so interessanten Konstrukt wie der Hamburg Media School, die ein Public-Private Partnership ist, also das Beste natürlich aus allen Welten, mhm, öffentlich, wirtschaftlich und wissenschaftlich arbeitend, für das Vertrauen, dass ich mit diesen tollen Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten darf, die Zukunft von Medien ein bisschen mitzugestalten und diesen Möglichkeitsraum zu bespielen, darüber nachzudenken, wie die Zukunft von Medien aussehen können. Mhm. Und das nicht nur technologisch, sondern und nicht nur inhaltlich und nicht nur strukturell und operativ, sondern eben auch durch die Ausbildung von zukünftigen Talenten, mhm, die hoffentlich die Medienbranche aus Hamburg heraus in Europa weiter mitprägen ja, werden.
Und, Hamburg Media School ja, ist eine Institution in der Medienindustrie, hat viele große Talente schon hervorgebracht. Ja. Christian Siebert, Geschäftsführer ja, des Hamburger Abendblattes, ja, ist Absolvent richtig, der Hamburg Media School. Ja. Philipp Glöckner, der, nee, nicht Philipp Glöckner. Glöckner
nicht. Aber der war zum Beispiel an der
Philipp
Uni Greifswald.
Der war an der Uni Greifswald. Echt? Habt ihr euch da schon kennengelernt?
Es muss die gleiche Zeit gewesen sein und bestimmt sind wir uns über den Weg gelaufen, aber wir haben uns erst danach mal okay, getroffen.
Aber Philipp Westermeier ist Absolvent der ja, Hamburg Media School. Ja,
der bekannteste wahrscheinlich.
Der sich auch nach wie vor, glaube ich, dazu bekennt und ihr seid auch recht ja, prominent immer bei der OMR mit dabei.
Ja, die einzige Hochschule auf der OMR.
Ja, auch natürlich eine Auszeichnung für euch.
Ja.
Lass uns vielleicht mal anfangen mit einem Thema, was natürlich auch für den Podcast sehr interessant ist. Das ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz.
Ja.
Und du hast ja schon ein bisschen angeteasert, du bist irgendwie ein Techie und Nerd irgendwie schon relativ früh geworden.
Als meine Frau das mal zu meinen Freunden gesagt hat, war ich stinke sauer auf sie. Im Nachhinein hat sie recht gehabt.
Ja, ich finde das auch, kann man auch ruhig mal so sagen, oder? Also ich meine, das ist ja auch
heute ist das, ein heute Asset, geht das,
oder?
Ja, ja, heute geht das, ja.
Also es klingt ja auch nicht despektierlich, sondern nee, man kann es ja ein bisschen höher hängen und sagen, du bist einfach sehr, sehr experimentierfreudig und technologieinteressiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja ein total wichtiges Asset.
Ja, bist du ja auch eigentlich.
Ja, natürlich bin ich auch. Ja, ja, ja. Ich würde das gleiche über mich sagen.
Ja,
klar.
Ja. Dann kann ich damit leben.
genau, und ich glaube, ihr habt relativ früh oder du hast relativ früh reagiert auf das Thema KI und hast schon mal gleich eine Maßnahme umgesetzt.
Ja, also ich würde eher experimentieren, also der Experimentierteil war das sicher eher, aber ich habe ja, tatsächlich einen sehr leistungsstarken Rechner bei einem Freund, der auf der wunderschönen Insel Pellworm lebt, die mit Solarenergie betrieben wird, maßgeblich, habe ich mich früher mit dem Thema Krypto auseinandergesetzt und bei mir ging es ähnlich wie bei dem Beispiel vorhin, nicht darum, Krypto jetzt nur zu kaufen und irgendwie als Investment-Asset zu sehen, sondern auch die Technologie dahinter zu erfahren. Und deswegen habe ich auf Pellworm in den Urlauben, die wir da hatten, nebenbei bei diesem Freund in dem ehemaligen Kuhstall tatsächlich so eine kleine Kryptomine aufgebaut, um diese Technologie zu verstehen und damit auch rumzuspielen und zu gucken, was das macht mit mir, aber auch natürlich, wie das funktioniert. Ja?
Ja.
Also nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Und dieser doch sehr leistungsstarke Rechner, den habe ich einfach an die HM, also habe ich komplett platt gemacht und an die HMS mitgenommen und einen lokalen KI-Server aufgesetzt, weil mir schon recht schnell klar war, dass ich ähnlich wie vorhin mit der Doktorarbeit Practice What You Preach nicht jetzt da ankommen kann und sagen kann, ey, lass uns mal für jeden Mitarbeiter, das sind ja fast auch über 50 Leute, eine KI-Lizenz kaufen. Da wusste ich nicht, ob wir uns das jetzt von Anfang an gleich leisten können, sondern wir bauen mal so ein lokales System auf, was uns in einem sicheren Rahmen der Hochschule, aber auch in einem sicheren Rahmen einer internen IT-Infrastruktur ermöglicht, mit KI zu experimentieren und zu gucken, wie ein KI-Chatbot jetzt nicht nur funktioniert oder sondern eben zu gucken, wie die Hochschule diesen KI-Chatbot nutzen kann, um auf der administrativen Seite, vielleicht aber auch zum Teil auf der forscherischen Seite und natürlich auf der Lehre-Seite helfen kann, die Effizienz und Qualität dessen, was wir da tun, zu steigern oder zumindest zu unterstützen. Ja. Um ganz schnell aus der Debatte herauszukommen, was könnte KI theoretisch bei uns tun, hinzu, was ist mein individueller KI-Fähigkeitsbereich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Hamburg Media School? Was ist mein KI-Interessensbereich und wie kann ich diese Technologie im Alltag nutzen oder auch nicht nutzen? Ist ja auch okay, ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und diesen Rechner habe ich da, glaube ich, am dritten oder vierten Tag tatsächlich hingestellt, dank der Unterstützung des technischen Leiters der Hamburg Media School.
Und wie ist die Resonanz bisher?
Ich finde sehr gut, aber ich mag da auch biased sein, weil es ja, also wenn man Sachen macht, die man gut findet, dann sieht man vielleicht nicht immer, wenn Leute das nicht so gut finden. Nein, Spaß beiseite. Ja. Wir machen ja auch so eine KI-Sprechstunde, die haben wir auch recht schnell eingeführt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Resonanz ist, ich finde, recht hoch. Also wir haben eine große Attendance-Rate während dieser KI-Sprechstunden. Und besonders freut mich, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich mit Problemen und Fragestellungen beim Nutzen dieser Technologie auch auf mich zukommen, was für mich ein wichtiges Zeichen ist dafür, dass diese Technologie auch genutzt wird.
Mhm. Ja. Ja. Siehst du quasi uns gesellschaftlich oder vielleicht auch in den einzelnen Institutionen und Unternehmen an dem Punkt, dass eben das Experimentieren, das Ausprobieren mit KI gerade sozusagen das wichtigste Element ist?
Ich sehe das als eins der wichtigen Elemente. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit Technologie gegenüber dem theoretischen drüber sprechen, also dass der experimentelle Umgang in gesicherten Räumen mit dieser Technologie ein unfassbar wichtiger Bestandteil dafür ist, diese Technologien zu verstehen, aber auch zu verstehen, was diese Technologie mit der Gesellschaft, aber auch mit den Organisationen macht. Also ich halte es für so ein bisschen fadenscheinig, gleich die regulatorische und Angst mache anzugehen. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, mit dieser Technologie auszuprobieren, zu experimentieren und dann zu überlegen, was das mit einer Organisation macht, wenn man so einen gesicherten Raum
also
hat.
Also man muss sie ein Stück weit auch selber erleben, um irgendwie ein
Genau, das hast du jetzt besser verwortlich zu sagen. Genau, erleben ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja,
und das hilft nicht nur mir. Also ich habe diesen KI-Server auch aufgestellt, weil ich ihn auch nutzen wollte, ganz klar. Und ich könnte meinen Job, und das habe ich bei Google schon gesagt, wo ich eine ähnliche Rolle als AI-Ambassador in dem Team hatte, in dem ich war. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ich meinen tagtäglichen Job ohne KI nicht machen könnte. Hm. Nicht in der Form.
Ja.
Also ausgeschlossen. Ich wüsste nicht,
wo. Einfach, weil sozusagen kapazitär das nicht möglich
ist. Zeit und Effizienzersparnis. Ja. Also wir reden sehr viel darüber, auch in den KI-Sprechstunden. Wir haben jetzt auch in der vorletzten KI-Sprechstunde intern. Seitdem mache ich das so, dass ich bei internen E-Mails, wo ich KI verwende, das auch runterschreibe. Mhm. Bei Social-Media-Posts mache ich das auch. Mhm. Habe ich auch mit angefangen. Und auch bei Artikeln. Ich habe jetzt einen Artikel, wir machen mit der Körperstiftung viele Projekte im Bereich KI im Ehrenamt und KI für Seniorinnen und Senioren. Mhm. Oder was heißt viel? Wir experimentieren da viel mit denen zusammen. Und ich habe so einen Beitrag für so ein Festival jetzt zum Thema Aging Tech geschrieben, was letzte Woche stattgefunden hat. Und da habe ich auch runtergeschrieben, dass ich beim Schreiben des Textes KI verwendet habe. Und das ist mir auch wichtig.
Ja, reiht sich ja ein Stück weit auch ein, sozusagen in deinen Ansatz, ne?
Und das stimmt.
Streben nach Transparenz.
Ja.
Ich habe vor kurzem hier bei Funke beim Boys and Girls Day Schülerinnen und Schüler zu Gast gehabt und war mal wieder sozusagen überwältigt, wie gut die eigentlich KI schon kennen.
Echt?
Ja, toll. Ja, also sowohl von der technologischen Seite, also dass sie wissen, was das ist, als auch eben ganz praktisch und dann so hinter vorgehaltener Hand eben auch sagen, wir wissen halt auch, wie man damit die Hausaufgaben macht, nur die Lehrer, die wissen es noch nicht so.
Ja, genau. Wissen deine Kinder mit KI umzugehen?
Die sind jetzt, also meine größte Tochter ist in der Schule, erste Klasse.
Ja.
Und die beginnt oder die hat schon mit ChatGPT Voice Mode viel geredet oder so. Und das machen wir manchmal, dass wir uns dann Sachen erklären lassen. Genau, aber das ist so im Moment noch die Ebene. Ja.
Ja, meine nutzen ausschließlich, also, und das liegt nicht an, dass die Technologie von Apple jetzt so gut ist, aber Siri, weil wir da so ein HomePod bei uns im Wohnzimmer stehen und da geht es primär um Witze. Also die lassen sich immer Witze erzählen Und ich nutze das aber schon. Also es gab eine Zeit lang, wo ich zum Beispiel es leid war und ich finde, Carlsen ist ein total toller Verlag und Pixi ist total wichtig und das auch zu unterstützen ist wichtig. Aber ich war es irgendwann leid, ständig bei Butni 1 Euro für neue Pixi-Bücher auszugeben. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich manchmal angefangen, mal zu gucken, ob ChatGPT nicht auch in der Lage ist, gute Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und dann haben wir es schon mal genutzt, dass die Kinder gefragt haben, sag mal 3 Tiere oder 3 Charaktere. Mhm. Und dann haben wir daraus uns eine Geschichte bauen lassen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und weil mein Sohn sehr früh aufsteht und ich morgens meistens müde bin, habe ich eine Zeit lang ChatGPT zum Vorlesen von Büchern benutzt.
Ja. Wenn wir jetzt daran denken, dass die Schülerinnen und Schüler schon ihre Hausaufgaben potenziell mit ChatGPT machen, dann gehe ich mal davon aus, dass die Studierenden von heute das mindestens auch können oder könnten. Woran denkt man, wenn man quasi für so eine Uni verantwortlich ist bei diesem Thema?
Also ich glaube, dass KI klassische Medienberufe in den nächsten 10 Jahren fundamental verändern will. Und ich glaube, dass Bildungsorganisationen, die nicht früh genug auf KI-Kompetenzen und auf dieses Erleben und Ausprobieren von dieser Technologie, die das nicht machen, dass die einen großen Fehler begehen. Und ich hoffe, dass wir in der Lage sind, bei der Hamburg Media School einen schnellen Schritt zu gehen und sicherzustellen, dass die Absolventinnen und Absolventen bei uns eben dieses Erlebnis klar in ihrem Studium mitnehmen. Das gesagt, ist meine Rolle als Geschäftsführer und Präsident der Hamburg Media School klar getrennt von der akademischen Rolle der Lehrkräfte. Und die sind diejenigen, die darüber entscheiden, wie das dann genau funktioniert. Mhm. Aber es gibt einen sehr engen Austausch mit den Studiengangsleitern bei uns und mit den Professorinnen und Professoren darüber, wie wir diese Technologie für unsere Studierenden nutzbar machen können. Also diese IT-Infrastruktur, die wir da lokal zur Verfügung haben, die steht auch den Studierenden offen.
Okay, ja, cool.
Die könnt ihr auch nutzen und damit sollen und können die nutzen, um damit rumzuspielen. Also sollen im Sinne von können.
Lass uns das mal versuchen, ein bisschen konkreter noch zu machen. Ja. Also kann das sein, dass demnächst Studierende ihre Hausarbeiten mit KI schreiben?
Genau, also das
und
dürfen.
Dass das okay ist?
Genau, also das dürfen sie.
Ja.
Wir sind als Hochschule tatsächlich angewiesen auf Partneruniversitäten. Also in der Hamburg Media School sind 4 Universitäten aktiv. Mhm. Das eine ist die Leuphana-Universität aus Lüneburg, an der ich auch promoviert habe. Aber viel wichtiger noch bei den Hamburger Universitäten, die TU Hamburg, die Universität Hamburg und die Hochschule für Bildende Künste. Mhm. Diese Universitäten stellen die Professoren tatsächlich bei uns. Da gibt es so das Jülicher Karlsruher Berliner Modell. Wir haben so von allem so ein bisschen was. Und die Abschlussarbeiten, die bei uns verfasst werden, die von den Professorinnen und Professoren und von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns betreut werden, die müssen sich je nach Studiengang, zum Beispiel beim Thema digitaler Journalismus, bei dem Studiengang, bei dem Masterstudiengang, müssen sich nach den Studienordnungen der TU Hamburg orientieren. Und all diese Universitäten haben auch schon einen Umgang oder eine Richtlinie entwickelt, die sich ein bisschen unterscheidet, aber im Kern ziemlich ähnlich ist, wie man mit dem Einsatz von KI beim Abschluss von wissenschaftlichen Arbeiten umgeht. Und in den meisten dieser Richtlinien ist festgelegt, dass der Einsatz von KI okay ist, solange klar ist, wie der stattgefunden hat. Und ähnlich wie bei Referenzen auf wissenschaftliche Literatur auch ausgewiesen ist.
Okay.
Also der Einsatz von ChatGPT und ähnlichen Chatbots oder KI-Technologien ist okay, solange er den Regeln des wissenschaftlichen Kommunizierens folgt. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und richtiger Ansatz.
Aber ist es nicht auch total kompliziert? Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich nehme irgendwie so ein Deep Research Modell, schicke da irgendwie mein Kapitel hin und lass mir halt einfach irgendwie die 3 Kapitel meiner Bachelorarbeit schreiben. Ja. Und wenn ich das darf und am Ende nur noch draufschreiben muss, ist mit KI geschrieben.
Ja.
Also es das ist ja auch
nicht,
erfordert dann ja neue Formen der Evaluation oder so. Ne?
Ja.
Also wie bewerte ich dann noch die eigene Leistung?
Definitiv. Die Prüfungsordnung der Universitäten sagen ja, dass natürlich die Referenzierung auf andere Quellen völlig okay ist und ChatGPT und ähnliche sind in dem Fall eine andere Quelle.
Sind dann als Quelle
zu richtig, prüfen. Aber die Eigenleistung ist hervorzuheben. Und wie drücken wir das am besten aus? Schon vor November 2020 22 ist auch schon wieder ewig her, als ChatGPT rauskam, gab es ja GPT 3 und 2 schon, oder 2 schon, was im wissenschaftlichen Umfeld damals immer schon stark verwendet wurde, auch zur Erstellung von Texten. Was will ich jetzt sagen? Also genau, vorher gab es schon Technologie, auch außerhalb von KI, die dir helfen, hätte helfen können, zu bescheißen im wissenschaftlichen Umfeld. Mhm. Und wenn du lügen und betrügen möchtest, dann hättest du das vorher auch schon tun können. Das ist kein neues Problem im wissenschaftlichen Umfeld. Mhm. Es ist aber natürlich ein bisschen einfacher geworden. Trotzdem gibt es ja auch mündliche Prüfungsleistungen, wo man das nochmal abfragen kann, beziehungsweise auch Möglichkeiten und auch Technologien zu überprüfen, ob diese Inhalte von diesen Studierenden kommen. Und das ist natürlich, Plagiate waren nicht erst seit Gutenberg ein Problem und sind nicht erst seit KI ein Problem, sondern schon vorher da. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das anzugehen. Ich glaube, dass KI nur eine Technologie, die die Hürden sicher verringert hat, die aber grundsätzlich natürlich ein Problem adressiert. Wenn jemand ernsthaft lügen und betrügen will, dann sagt das was über ihn aus. Und wenn man das rausfindet und das gegen die Prüfungsordnung verstößt, dann ist das ein Grund, nicht nur für die HMS, sondern auch für die Partneruniversitäten oder für jede andere Universität dagegen vorzugehen. Und ich glaube, die Entscheidung, ob man das machen möchte oder ob man das nach den Regeln nutzt und vielleicht dadurch auch die Qualität und die Effizienz im Erstellungsprozess von wissenschaftlichen Arbeiten erhöht unter den Regeln, das sind halt zwei Entscheidungen, die muss jeder für sich treffen. Und ich halte die zweite für die bessere.
Ja, sehr gut. Was habt ihr denn noch an Maßnahmen in der Hamburg Media School jetzt in der Zeit, wo du da bist, ins Leben gerufen?
Also tatsächlich, wie gesagt, der Einsatz von KI im Alltag auf der administrativen Seite, auf der Lehre-Seite und auf der Forschungsseite ist, glaube ich, schon, war vorher schon da, ist aber sicher jetzt nochmal, sicher auch durch mein sanftes Zutun sicher nochmal, hat sich nochmal verändert oder vielleicht auch beschleunigt. Es gibt aber ja auch die weiteren Bereiche, zum Beispiel die Executive Education bei uns, also die Weiterbildung, wo wir versuchen, Organisationen oder auch Privatpersonen eben weiterzuentwickeln. Und da ist es so, dass KI natürlich nochmal einen Boost bekommen hat. Es gab vorher schon einzelne Weiterbildungsmaßnahmen an der Hamburg Media School, wie zum Beispiel KI als Teammitglied und ähnliches. Da haben wir aber mittlerweile 6 oder 7 Formate und wollen das auch noch weiter ausrollen, um zu experimentieren, welche Rolle die HMS bei dem Ausbau und der Implementierung von KI in Organisationen haben kann. Und dabei geht es uns vor allem darum, und das hat sich vielleicht schon so ein bisschen verändert und trifft auch so den internen Einsatz von KI, dass wir eben sagen, es geht jetzt nicht darum, shiny, clicky Präsentationen und YouTube-Videos zu zeigen, was KI theoretisch alles in ein paar Jahren machen kann.
Die gibt's ja auch schon zuhauf.
Genau, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wie kann ich eine Organisation dahingehend umstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen wissen um diesen KI-Fähigkeitsbereich, aber auch wissen darum, wie sie KI so einsetzen können, dass sie am Tag vielleicht 10 mal 5 Minuten sparen, was in der Woche auch ein Tag ist, wenn man es mal hochrechnet, und damit die Qualität und Effizienz der Arbeit erhöhen und vielleicht auch versuchen, repetitive Tasks oder Aufgaben zu machen, die ihnen gar nicht so viel Spaß machen oder die Freiraum schaffen für die Sache, die wirklich wichtig ist, wie die Arbeit mit Menschen. Das war auch so ein bisschen das Outcome beim Thema KI im Ehrenamt mit der Körperstiftung, dass wir gesagt haben, es gibt im Ehrenamt einfach, und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, unfassbar blöde Sachen, auf die keiner Lust hat, die keiner machen will, wo KI unterstützen kann. Ich habe immer, erzähl mal gerne die Geschichte, wir haben einen Förderverein für unsere Kita gegründet und ich habe schon mehrere Vereine in meinem Leben gegründet oder mit begleitet. Und normalerweise dauert so eine Vereinsgründung halt schon ewig und ist super aufwendig, ja, also Satzung schreiben, mit Gründungsversammlungen, dieser ganze administrative Prozess, auch Anmeldung des Vereins und ähnliches. Und dann KI haben wir den letzten Verein, das waren 2 Stunden Aufwand oder so. Ja. Und das hat Zeit nicht nur freigemacht, um dass ich mehr Zeit habe, mit meinen Kindern zu spielen, sondern hat auch, würde ich sagen, qualitativ dazu geholfen, dass wir diesen Verein sehr schnell, sehr kostengünstig, sehr effektiv aufstellen konnten. Und das sind so die Beispiele, glaube ich, die eine große Rolle spielen. Also es gibt diese tollen Beispiele, die dann vielleicht irgendwann mal kommen oder eben auch nicht. Aber KI kann, und da bin ich der festen Überzeugung, beim richtigen Einsatz den Tag einfacher und schöner machen. Mhm, und Freiräume für wirklich wichtige Sachen schaffen. Ja. Und das war auch das, was ich vorhin meinte mit, für mich ist es, ich könnte mir eine Arbeit ohne den regelmäßigen Einsatz von KI nicht mehr vorstellen.
Ja. Bei uns bei Funke ist es ja ähnlich. Wir setzen auch auf die Erfahrungen, die Mitarbeitende sammeln sollen im Umgang mit KI, um eben auch zu lernen, um Dinge auszuprobieren.
Um Fehler zu machen.
Um Fehler zu machen, auch um sich selbst Urteile bilden zu können, was KI eben kann und was sie eben auch nicht kann. Und haben eben auch sehr früh so eine sichere Plattform geschaffen zum Experimentieren.
Also ja, ich glaube, eine ähnliche Technologie ein, habe ich mitgekriegt.
Ja, da haben wir tatsächlich irgendwie unabhängig voneinander, ja, muss man auch sagen.
Wir haben uns ja erst vor 3 Wochen mal wieder, obwohl wir uns ja schon durch früher kennen, ohne miteinander gesprochen zu
Richtig.
Haben.
Richtig, ja, weil wir genauso wie Max Lederer uns über die Kita kennen, ja, muss man auch fairerweise.
Alte Kita, als wir noch in Hamburg waren. Ja.
Richtig, über die alte Kita.
Ja. Haben wir aber nie so wirklich gesprochen, glaube ich.
Nee, wir haben uns da noch nicht so kennengelernt.
Ja, schade eigentlich.
Ja, so ist es manchmal.
Genau, und ihr setzt diese Technologie auch ein und das finde ich auch total spannend und wichtig und richtig. Ja. Und auch diesen Raum zu schaffen für eure Kolleginnen und Kollegen. Und es geht ja so ein bisschen in die Frage, die du vorhin gestellt hast, wie Medienorganisationen sich auch verändern. Ich glaube, dass Technologie nie funktioniert, wenn sie von oben herab einfach hingestellt wird und dann müssen alle eine Schulung machen und dann müssen das alle nutzen, sondern ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass das auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt wird, dass man den Rahmen dafür schafft und dass man versucht, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Richtlinie, wie es ja auch in der KI-Verordnung dann ab 2026 gemeinsame Weiterbildungsprogramme auch schafft, aber dass man eben nicht außer Acht lässt, was sind eigentlich die Bedarfe der Kolleginnen und Kollegen.
Absolut.
Und ich bin immer wieder total überrascht, wenn ich sehe, wie meine Kolleginnen und Kollegen das nutzen, im privaten oder auch im beruflichen Kontext und denke so, ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Ich hätte denen das gar nicht erzählen können, weil ich in deren Leben und in deren beruflichen Kontext gar nicht genau weiß, an welchen Stellen KI denen helfen kann. Also Beispiel, wir haben ein tolles Programm, wirklich ein unfassbar tolles Programm, Get on Set. Und da muss man sich tatsächlich auch eben für bewerben. Und da gibt es einen sehr administrativen Prozess, der sehr viel Auswertungsaufwand auf unserer Seite hat, was damals viel mit Ausdrucken und Lesen zu tun hatte. Und da kann KI tatsächlich helfen, schneller, effektiver zu arbeiten und auch schneller nicht nur richtige Personen zu identifizieren, sondern schneller auch mit denen zu sprechen.
Ja.
Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele bei uns, wo ich immer wieder positiv überrascht bin und denke so, ey, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das hilft. Ja.
Ein Stück weit skaliert man ja auch die Möglichkeiten eben in die Organisation herauszufinden, was man eigentlich alles effizienter gestalten kann dann auch mit der Technologie.
Ja, und es führt zu einem kulturellen Wandel, weil ich glaube, jeder Technologie-Hype und jede Technologie, die vielleicht über einen Hype hinausgeht, die Möglichkeit gibt, Organisationen stärker zu demokratisieren oder demokratische Elemente oder kulturelle Elemente einzubauen, die diese Neugier, die diesen Möglichkeitsraum und auch das Interesse an Neuem fördern. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig für nicht die Innovation im Sinne von wir schaffen, entwickeln neue Produkte, das kann eine Konsequenz sein, aber für die Innovation in einer Organisation sich lebendig zu halten und auch so ein bisschen Leidenschaft hervorzurufen. Also die Diskussion über den Einsatz von KI wird im Optimalfall auch ein bisschen leidenschaftlich geführt und nicht nur faktisch operativ und rational.
Absolut, ja, sehe ich genauso. Lass uns noch mal einmal zum neuen Themenbereich gehen. Du hast jetzt quasi uns erzählt über, wie ihr KI nutzt, auch um effizienter zu werden. Wir machen das bei Funke ähnlich. Wir wollen eben auch dieses Effizienzmomentum nutzen, um besser zu werden, um Sachen effizienter zu gestalten. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass künstliche Intelligenz nicht nur das, wie wir arbeiten, verändert, sondern eben auch unsere Produkte oder auch sozusagen den ganzen Markt, in dem Medien eigentlich passieren. Also wir wissen ja schon, dass die Medien hauptsächlich mittlerweile im Internet halt eben stattfinden, in digitalen Welten und diese sich eben durch KI ja auch massiv verändern. Was ist denn deine Perspektive jetzt auch im Hinblick oder aus der Perspektive der Hamburg Media School, aber vielleicht auch persönlich darauf, wie sich unsere Medienwelt und Medienlandschaft eigentlich durch künstliche Intelligenz verändern?
Also ich glaube, künstliche Intelligenz und das ist nur eine Technologie von vielen, die dazu beiträgt, aber die das nochmal beschleunigt. Künstliche Intelligenz wird vor allem die Medienunternehmen unter einen stärkeren wirtschaftlichen Druck setzen, die eben vor allem bei Qualität, Ethik und Transparenz sparen. Ich glaube, dass es dass das Vertrauen in die Medien, was ja eh vor einer großen Herausforderung steht im Rahmen der Fragmentierung der Gesellschaft und politischen und ähnlichen polikrisenartigen Herausforderungen. Ich glaube, dass die Medienunternehmen eine einzigartige Chance haben, wieder tatsächlich eine Institution für Vertrauen in einer Gesellschaft zu werden. Und ich glaube, vorhin hatte ich es kurz angesprochen, dass dieser alte Deal Reichweite gegen Geld, da muss es einen neuen Deal geben und auch eine neue Ausrichtung geben, die zum einen die direkte Kundenbeziehung wieder hervorruft, was dann wieder einen auch unabhängiger macht von der ganzen Plattformökonomie und den Themenaspekten, die wir vorhin besprochen haben, und eine großartige Chance für Medienunternehmen darstellt. Und zum anderen eben tatsächlich Qualität und Einordnung einfach wieder wichtiger wird. Also eine der Reaktionen auf Flat the Zone with Shit muss eben tatsächlich Qualität sein. Ob das jetzt Flat the Zone with Quality ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass KI als Technologie hier einen großen Beitrag dafür leisten kann, durch die Effizienzsteigerung, aber auch durch die Erhöhung der Qualität, Medienunternehmen in eine Situation zu versetzen, in der sie, die sie vielleicht zwischenzeitlich in einigen Punkten verloren hat, wieder zu helfen, Sachen einzuordnen, Orientierung zu geben, Menschen mitzunehmen, die sich vielleicht mit Journalismus nicht mehr identifizieren können. Und ich hoffe, dass viele Organisationen die Zeichen der Zeit erkannt haben, dass sie sich verändern müssen und darüber nachdenken müssen, wie sie Vertrauen, direkte Kundenbeziehungen und auch wieder eine Rolle spielen können, die Halt und Orientierung gibt.
Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass einfach guter Content nach wie vor sehr, sehr wichtig sein wird, auch vor dem Hintergrund dessen, dass auch einfach KI jetzt wieder in den Content-Lifecycle natürlich eindringt und wir sozusagen auch eine Verunreinigung des Contents haben. Also große Modellhersteller beschweren sich, dass die Datenqualität schlechter wird.
Genau.
Und das ist ein reales Problem.
Oder zu viele synthetische Daten.
Richtig, genau. Gleichzeitig spüren wir natürlich auch den Druck, dass sozusagen sehr, sehr viele an der Aufmerksamkeit der User interessiert sind.
Ja.
Auch sehr, sehr mächtige Firmen wie eben Meta oder auch Google mit YouTube oder ähnlichem, ne? Also die sozialen Medien einfach sehr, sehr stark den Markt dominieren.
Ja.
Und man sich ja schon fragen muss, ich selbst als User, ich finde das Chat-Interface halt super praktisch. Wenn ich was wissen möchte, bekomme ich da direkt eine Antwort. Also das letzte Mal, wo ich auch wirklich auf Wikipedia war, weiß ich gar nicht mehr, weil am Ende Wikipedia als Quelle dann in einem Chat-Interface benutzt wurde. Und da frage ich mich schon, wie wir als Medienhäuser da eine Antwort drauf liefern und ob wir nicht auch neue Produkte brauchen.
Ja, klare Antwort, ja. Ich glaube vor allem, dass es eine neue Lösung für das Informationsparadoxon braucht. Ne? Also wie kann man Inhalte verkaufen, also wie kann man jemanden davon überzeugen, für Inhalte zu bezahlen, ohne ihnen zu erzählen, was in diesem Inhalt drinsteht? Und bezahlen ist in dem Fall ein sehr weiter Begriff, ne? Weil das ist ja schon eine alte Frage. Ne? Gibt's ja nicht erst seit Einführung von Paywalls und ähnlichem, sondern schon viel, viel früher. Und ich glaube, dass Vertrauen und Orientierung da zum Beispiel eine große Rolle spielen. Ich glaube, dass Marken da eine große Rolle spielen. Ich glaube, dass der direkte Kundenkontakt da eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wie du sagst, dass es sicher, also ich habe die Lösung selber nicht, sonst würde ich sie sogar sagen. Aber dass man daran arbeitet, darüber nachzudenken, wie man qualitative Inhalte zu dem Preis verkauft, den sie wert sind, die sicherstellt, dass die erstellende Organisation den Weiterbetrieb ihrer Organisation sichern kann. Und das ist ein Prozess, der unter anderem über neue Produkte geschehen muss, der aber auch darüber geschehen muss, dass man sich die Frage stellen muss, in welcher Gesellschaft möchten wir leben und welchen Beitrag möchten wir dafür leisten. Mhm. Und letztendlich, die aber auch unter der Frage steht, wie können Medien wieder Treiber für Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt werden.
Absolut.
Und ich glaube, an den vielen Punkten gibt es viele Ansatzpunkte, wo die Zeit rennt, wo man tatsächlich wirklich als Medienorganisation gut beraten ist, sich so aufzustellen, dass man Antworten auf diese Fragen für seine Marke findet. Und ich finde, Funke macht da vieles richtig.
Mhm. Das glauben wir natürlich auch, aber es freut uns natürlich auch, dass du das so siehst. Und ich denke auch, dass man eben Antworten auf die Fragen finden muss, dass man experimentieren muss, aber dass irgendwie sich auch abzeichnet, dass eben Vertrauen in gute Inhalte sozusagen auch auf jeden Fall gegeben sein muss und diese Inhalte nach wie vor sehr wertvoll sind.
Ja, und da sind ja nicht nur KI-Treiber, sondern das ganze Influencer-Creator-Thema es gibt ja eine Debatte über News Creator, was ja ein ähnlich großes Paradoxon ist für manche wie bei uns an der Hamburg Media School, der werteorientierte Werbefilm. Wenn man aber das genauer betrachtet, tatsächlich ein total interessantes Konstrukt ist, worüber sich man sich Gedanken machen muss. Um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, es gibt Bevölkerungsschichten, die sich mit Journalismus nicht identifizieren können. Und da muss man sich als Medienmarke fragen, warum ist das so und was kann ich damit tun? Und ist es nur eine Wording-Frage? Mhm. Ja, also ist ein News-Influencer, funktioniert der besser, weil er sich nicht das Wort Journalist daneben schreibt? Die Debatte hatten wir übrigens beim Blogger vor 10 oder 15 Jahren schon mal.
Ja.
Da war es ein bisschen anders, weil die Blogger wollten gerne Journalisten werden und eine Akkreditierung als Journalist. News oder Influencer interessiert das nicht, die werden so eingeladen. Da ist der Deal und auch die Verkürzung der Wege anders. Aber all das sind Aspekte, die außerhalb von Technologie und die außerhalb von gesellschaftlichen und politischen Veränderungen so ein bisschen die Granularität der Gesellschaft, in der wir uns jetzt gerade befinden, die wir auch befeuert haben, eben tatsächlich darstellt. Ich bin aber immer noch der festen Überzeugung, auch mit vielen Rückschlägen über die letzten Jahrzehnte, vor allem auf der technologischen Seite, aber auch auf der politischen und gesellschaftlichen Seite, dass Technologie einen positiven Mehrwert für Gesellschaft bringen kann, wenn diese Technologie richtig eingesetzt wird. Aber das ist nicht nur Technologie alleine, sondern eben tatsächlich auch der Umgang und die Aushandlung dessen. Bringt mich wieder zurück zu dem Punkt von vorhin. Solange alle am Tisch sitzen, kann man eine Lösung dafür finden. Wenn einer den Tisch verlässt, muss man sich die Frage stellen, darf der dann auch noch mitspielen oder nicht?
Absolut. Ich finde, das ist ein tolles Schusswort. Christian, es war toll, dass du hier warst.
Ich könnte gefühlt noch eine Stunde mit dir sprechen. Ich habe mir sogar ein paar Sachen gesagt, aufgeschrieben, die ich unbedingt sagen wollte. Davon habe ich nur die Hälfte gesagt. Aber ich freue mich genauso doll. Das war wirklich toll.
Das ist schön und das schreit nach einem zweiten Gespräch in baldiger Zukunft. Bevor wir schließen, haben wir natürlich noch eine kleine letzte Übung für dich vorbereitet bei Off the Record.
Okay.
Und zwar eine 10-Fragen-Speedrunde.
Oh super, dann kann ich ja noch alles unterbringen, was ich...
You can try. Wollen wir starten?
Bitte, unbedingt.
Okay. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Tatsächlich das System, was wir intern nutzen.
Hat es einen Spitznamen oder sowas?
Es heißt einfach... heißt ai.hamburgmediaschool.com.
Super.
Stimmt, es braucht einen Spitznamen. Gut, guck mal, nehme ich was mit. Ja.
Was war dein letzter Prompt?
Müsste ich nachgucken.
Kannst auch raten.
Aber war, glaube ich, auf dem Weg hierher, das war mit der Rede von Ursula von der Leyen, die über das Thema Democracy Shield gesprochen hat im Rahmen der Europäischen Union, welche Möglichkeiten eine Organisation wie die Hamburg Media School hat, um darauf einen konstruktiven Einfluss auszuüben.
Cool. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Dass, wie bei vielen anderen Technologien, dass Menschen sie dafür nutzen, um Sachen zu erreichen, die nicht im Sinne einer offenen, inklusiven Gesellschaft sind.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass Technologie die Welt zu einem besseren Ort macht.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Menschlichen Kontakt ersetzen.
Apropos Off the Record, hast du schon selbst KI-Musik erstellt?
Ja, bei einer meiner Verabschiedungen von Google.
Okay.
Ja, ich habe sehr früh angekündigt intern bei Google, dass ich Google leider verlassen werde und hatte das große Glück, sehr viele Verabschiedungen zu haben. Und auf einer dieser habe ich selbst Musik erstellt. Okay.
Das ist das KI-Buzzword von 2025.
Das ist, glaube ich, immer noch hier AGI.
Okay. AGI, also Artificial General Intelligence.
Ja.
Ja. Das größte Highlight in der KI-Branche?
So gesamtrückblickend, das finde ich immer noch wieder schockiert, wie groß die Ängste, Hoffnungen und Befürchtungen und weiß der Geier was waren, als ChatGPT rauskam im November 2022 und was seitdem passiert ist und vor allem was nicht passiert ist.
Okay. Der größte Flop der Branche?
Das.
Okay. Letzte Aufgabe, vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird.
KI in Deutschland wird der Hamburg Media School helfen, auf europäischer Ebene eine Relevanz zu entwickeln, die Hamburg nicht nur in Deutschland, sondern in Europa hilft.
Vielen Dank. Schön, dass du dabei warst.
Danke.